Die heutige Predigt trägt den verheißungsvollen Titel, damit Leben gelingen kann, vom inspirierenden Umgang mit der Zeit. Ich weiß nicht so genau, wer von euch sich mit sowas schon intensiver beschäftigt hat, vom Umgang mit der Zeit, oder ob wir einfach mitgespült werden mit der Zeit, weggespült werden von all dem, was läuft, oder ob wir uns intensiv damit beschäftigen. Um was geht es eigentlich? Was heißt das Leben mit der Zeit? Ich gehe mit meinen Gedanken natürlich zurück auf die Bibel, ist ja klar, denn die Bibel ist ja ein inspirierendes Buch. Und manchmal muss man ein paar Dinge von der Bibel immer wieder zeigen. Vor ein paar Jahren, ihr seht es hier, hat der Spiegel geschrieben, die Bibel, das mächtigste Buch der Welt. Luther der Rebell auf der Wartburg oder auf den Spuren des Herrn oder Exodus, wie entstand das Alte Testament? Irgendwie spüren die Menschen, dass dieses Buch, die Bibel, kraftvoll ist. Nicht nur ein Buch wie alle Bücher, Bibel heißt ja Biblos, Buch, sondern dass irgendeine Kraft drinsteckt. Nicht im magischen, mystischen Sinn, sondern wer sich darauf einlässt, auf das, was darin steht, der erfährt auf einmal eine Wirkungsgeschichte. Es geht nicht darum, dass wir die Entstehungsgeschichte primär beweisen wollen, wie die Archäologen, kann man auch, aber überzeugender ist die Wirkungsgeschichte. Lass dich mal auf das ein, was da steht, und du wirst feststellen, das bewahrheitet sich und das ist kraftvoll und das ist schön. Wir finden im Alten Testament, das ist die Bibel von der Zeit des Volkes Israel, ein paar tausend Jahre vor Christus entstanden, Geschichtsbücher, die Bücher Mose, Esther bis Esther. Dann finden wir Lehrbücher oder Weisheitsbücher, und das ist praktische Lebensweisheit. Und dann finden wir prophetische Schriften, die großen Propheten und die kleinen Propheten. Ihr seht es unten. Das Pendant, das Gegenüber im Neuen Testament, finden wir auch. Geschichtsbücher, das sind die vier Evangelien, die erzählen die Geschichte von Jesus plus Apostelgeschichte, die Geschichte der ersten Gemeinde. Dan hat letzten Sonntag darüber gepredigt. Und dann finden wir die Weisheit oder Lehrbücher, das sind die Briefe, die in bestimmte Situationen hineingeschrieben haben. Wie soll man sich verhalten, auch als Gemeinde? Und wir finden ein Weisheitsbuch eigentlich, das ist der Brief des Jakobus. Das ist das Gegenüber zu der alttestamentlichen Weisheit. Und wir finden eine typisch prophetische Schrift, das ist das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung. Also das ist der Aufbau der Bibel. Manchmal hilft einem das, zu sagen, wo müsste ich jetzt lesen und suchen für meine Situation. Und wir gehen heute in die Weisheit hinein, in die Lebensweisheit. Einige wissen es, wir haben in unserer Gemeinde herausfordernde Zeiten, und ich sage es mal so, das darf sein, das schärft, das gibt Tiefgang, wenn es gut kommt, und darauf hoffen wir. Und deshalb gehe ich heute mal in die Weisheit hinein. Denn in solchen Phasen ist vielleicht gar nicht nur Beten gefragt, ist auch wichtig, sondern jetzt kommt es darauf an, Tiefgang zu bekommen, Weisheit anzuwenden, Weisheit zu leben und dann zu erfahren, hey, die trägt durch, das funktioniert ja. Ich finde die Bibel ein unglaublich wertvolles, inspirierendes Buch. Das war jetzt ein kleines Plädoyer für die Bibel, und nicht nur für die Bibel, sondern auch für uns, die Bibel zu lesen. Nicht nur zu lesen, sondern dass wir uns darauf einlassen. Jesus sagt am Ende der Bergpredigt, sagt er typischerweise, der ist ein kluger Mann. Und eine kluge Frau und ein kluger Jugendlicher, der meine Worte hört und sagt, super. Nein, der meine Worte hört und tut sie. Wer hört und tut, der wird erleben. Der wird erleben. Ich kann jemandem nur sagen, es ist wertvoll, eine Berührung zu bekommen, zum Beispiel dem guten Josia. Das ist eine Seite, dem wird er bestimmt zustimmen. Aber jetzt hat er eine gute Berührung bekommen von seinem Nebensitter Samuel, und er sagt, es stimmt. Und was macht er? Er gibt die gute Berührung an ihn zurück. Es war nicht abgesprochen, aber so funktioniert es. Wir können theoretisieren und sagen, es ist gut, Berührungen zu bekommen, stimme ich zu, voll, aber von mir bekommt niemand eine Berührung, ich bekomme keine zurück. Und die Weisheit funktioniert so und eigentlich die ganze Bibel. Lass dich auf das ein, was du hörst, auch auf Dinge, die vielleicht ganz schräg klingen mögen, und wir werden Erfahrungen machen. Und so gehen wir hier in das Buch Prediger, das vielleicht manchmal so einen depressiven Unterton hat, weil der Prediger so ehrlich ist. Und er kann sagen, ich habe das Leben gesehen der Menschen. Es war nur Mühe und Anstrengung, das war's. Und er ist ehrlich. In manchen Situationen sagt man, das Leben ist nur anstrengend und mühsam. So ist es. Und das finde ich das Faszinierende an der Bibel, dass sie so knochenehrlich ist. Die Helden der Bibel sind alles auch Versager. Und das wird alles ungeschönt beschrieben, ob es Petrus ist, ob Paulus der Menschen hat umbringen lassen, ob David ein Auftragskiller und dann der große König wurde. Und all die Dinge sind so faszinierend. Wenn wir nur das lernen würden, ehrlich werden und nicht vertuschen und verstecken, wäre schon viel Gutes passiert. Ende zur Bibel. Wir gehen einen Schritt weiter. Wir gehen in die Situation von Prediger, was er geschrieben hat zum Thema Zeit. Und da sagt er, geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit. Abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit. Ich habe letzte Nacht in Zürich übernachtet, weil da ein Fest war, und ich habe in dem Hotel übernachtet, bin abends noch durch Zürich gelaufen und ich habe das gesehen, da sind Riesenkrane gestanden, Kranen, also so Baukranen, und nebendran wurden Häuser abgerissen. Und ich habe gemerkt, man kann nicht beides gleichzeitig machen. Die einen reißen ab, die anderen bauen dann darauf wieder auf. Das ist einfach so. Weinen hat seine Zeit, Lachen hat seine Zeit, Klagen hat seine Zeit, Tanzen hat seine Zeit. Diese Zeilen sind so endlos wertvoll. Wenn jemand in einer Krise steckt, und ich denke immer wieder an den Tod unserer Tochter bei diesen Zeilen, es ist so schön, wenn man legalisiert wird zu weinen, zu klagen, und wenn man sagt, das darf sein, das muss sogar sein. Wenn man nicht sagt, jetzt lach endlich, Becky, wenn es dir zum Heulen zumute ist, dann zu sagen, wein einfach, denn es hat seine Zeit. Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit. Herzen, also sich umarmen, hat seine Zeit. Aufhören zu herzen hat seine Zeit. Man kann sich nicht ständig umarmen. Manche denken, in meiner Situation, wenn man Rentner wird, sitzt man den ganzen Tag auf dem Sofa und hält das Händchen seiner Frau. So, immer. 24 Stunden nonstop. Ich weiß nicht, wie lange man das aushalten würde. Und dann muss man sich lösen nach dem Frühstück wie gestern und sagen, ich fahre jetzt nach Zürich. Jetzt ist eine andere Zeit dran, die Umarmung loslassen. Und das macht das Leben reich. Suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit. Das kenne ich, das kennen wir alle. Behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit. Das ist ein Vers für die Messis, die alles sammeln. Zerreißen hat seine Zeit, zunähen hat seine Zeit, schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit. Zudem werde ich nachher noch ein paar Dinge sagen, denn das halte ich in der heutigen Zeit für höchst relevant. Schweigen und reden. Lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit. Auch darin steckt eine tiefe Wahrheit. Streit hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Was sagt uns der Weisheitslehrer hier so allgemein? Ich glaube, es ist uns wichtig für uns, dass wir anerkennen, dass er hier sagt, ihr Menschen seid begrenzt. Ihr könnt letztendlich die Dinge nicht bestimmen. Letztendlich ist allem eine Grenze gesetzt. Und ihr könnt das nicht alles bestimmen. Keiner von uns bestimmt normalerweise, wann er stirbt. Keiner bestimmt, wann er geboren wurde. Und der Weisheitslehrer sagt uns, nehmt einmal diese Wahrheit ernst. Nehmt sie in euch auf, bewegt sie, bedenkt sie und fragt, wann ist was dran? Ich kann nicht als 12-Jähriger in der Schule sein, gibt Ausnahmen, ich weiß es heutzutage, und schon jeden Tag 500.000 Euro verdienen. Das geht normal nicht. Ich kann nicht mein ganzes Leben bis 40, 45 leben, wie ich will, und dann sagen, mit 60 will ich noch Kinder bekommen. Dann bin ich reif für die Erziehung. Wissen wir alle, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Alles hat seine Zeit und wir sind begrenzt. Wir sind begrenzt. Und Gott weist uns mit diesen Zeilen in unsere Grenzen. Und das Geheimnis, das er sagt, hier werden wir nachher sehen, ist aber nicht fatalistisch sich hingeben, sondern jetzt lernen, diese Grenzen und diese Zeiten, diese unterschiedlichen Zeiten sinnvoll inspirierend zu gestalten. Das wäre das Entscheidende. In der Trauer trauern, beim Lachen lachen und nicht beim Trauern an die fröhliche Zeit denken, sondern sich hingeben. Beim Weinen und beim Lachen, beim Klagen und beim Tanzen. Sich wirklich herzhaft umarmen und dann herzlich loslassen. Das wird kraftvoll. Gestaltet die euch gesetzte Zeit, gestaltet sie gut, gestaltet sie inspirierend. Ich habe ein nächstes Bild. Das ist ein Acker, ein gepflügter und geeggter Acker. Also mit der Egge drüber oder Scheibenegge, was auch immer, für die Landwirte, dass die mir nicht an Karren fahren und sagen, Thomas, da ist noch mit einer Scheibenegge drüber gegangen und weil du das falsch gesagt hast, bin ich jetzt draußen. Also auf jeden Fall ein gepflügter Acker, mit einer Egge drüber gegangen. Ich weiß nicht, wer von euch sagen würde, dieser Acker ist so schön. Ich könnte mich reinlegen und die braune Ackererde genießen. So, so schön. Wunderschön ist dieser Acker. Ich bin an diesem Acker tatsächlich vorbeigelaufen, sind eigene Bilder. Und ich bin stehen geblieben, weil ich das Gedicht, die Poesie, alles hat seine Zeit bewegt habe in meinem Herzen. Und der erste Gedanke war, so ein Acker, was bringt der? Und irgendwann habe ich gemerkt, der ist ja richtig schön. Man muss mal die Erde in die Hand nehmen. Der ist ja richtig schön. Denn der Acker sagt uns, alles hat seine Zeit. Es braucht die Zeit, wo das Feld, ich sag's mal, ruhen kann. Ausruhen kann, zur Ruhe kommt, nicht immer Nährstoffe liefern muss. Die Natur lehrt uns, Brachliegen ist wichtig. Im alten Israel mussten die Felder alle 3 oder 7 Jahre, ein Jahr brach liegen, ausruhen, zur Ruhe kommen. Und ich habe gedacht, dieses Bild, alles hat seine Zeit, wäre für uns schon zentral von Bedeutung zu sagen, ich habe Zeiten, in denen ich nichts tun und leisten muss, wo ich einfach da sein kann. Und für manche Leute scheint das sinnlos zu sein. Thomas, du solltest das tun, mach mal was. Und ich sage, ich bin ein Acker, der jetzt brach liegt. Für ein Jahr. Einfach mal zur Ruhe kommen. Einfach mal ausruhen. Einfach mal Acker sein dürfen. Einfach mal braune Erde sein dürfen. Einfach sein dürfen. Heute Morgen ist ein bisschen so eine Zeit, wo ihr wie dieser Acker seid, ich nicht, aber ihr, zum Empfangen. Hier sein, empfangen. Und im Untergrund, das weiß jeder, geschieht schon sehr viel. Aber man sieht nichts. Und wenn der Acker weitergeht, dann sieht er irgendwann anders aus. Und der Prophet Jesaja sagt es hier. Und er sagt, passt auf und hört gut zu, was ich euch sage. Pflügt ein Bauer vor der Aussaat etwa mehrmals sein Feld? Geht er jeden Tag wieder mit der Egge drüber? Nein, natürlich nicht. Sobald er den Acker einmal vorbereitet hat, sät er alles Mögliche an Dill und Kümmel und so weiter, jedes an seinem bestimmten Platz und schließlich am Rand des Feldes noch Dinkel. Er weiß genau, was zu tun ist, denn sein Gott hat es ihm gelehrt. Er weiß um diese großen Zusammenhänge. Er weiß darum, dass man nicht immer säen kann. Und er weiß darum, dass man nicht immer eggen muss. Und er weiß darum, dass der Acker brach liegen muss. Er weiß darum, er kennt diese göttliche Ordnung. Jetzt nicht meinen, dass er jeden Tag betet, muss ich heute säen, muss ich morgen säen, muss ich um 12 säen. Das ist nicht der Punkt und das ist nicht die Pointe, sondern er weiß um diese großen Zusammenhänge. Er weiß darum. Und das ist entscheidend wichtig. Viele Menschen und manche in unterschiedlichen Situationen leben nach dem Prinzip mehr von demselben. Bei Umbrüchen mehr von demselben wie bisher. Der Bauer pflügt den Acker, er sät und am anderen Morgen geht er auf den Acker und was sieht er? Braune Erde, nichts ist passiert. Und was sagt er? Nochmals pflügen, nochmals eggen, nochmals säen. Und das macht er mit Inbrunst. Und dann geht er heim, am anderen Morgen kommt er aufs Feld und er schaut und was sieht er? Braune Erde. Und was tut er? Nochmals ackern, nochmals eggen, nochmals säen. Und dann geht er heim, langsam gefrustet, geht am vierten Tag auf den Acker und was sieht er? Braune Erde. Und was tut er? Pflügen, eggen, säen. Und am Ende ist alles Saatgut weg und alles war umsonst. So kommt mir manchmal unser Leben vor, mehr von demselben. Jetzt habe ich meiner Frau meine Argumente auf den Tisch gelegt. Heute Morgen zwischen 8 und 9, sie hat zwar die Augen gerollt, aber ich habe es ihr zum 17. Mal gesagt. Und jetzt, morgen früh, ist immer noch gleich. Ich sage es ihr nochmals und nochmals und am Dienstag nochmals und am Mittwoch nochmals und am Donnerstag nochmals, so lange, bis sie davonläuft. Und dann sage ich, hab's doch gewusst, dass du nichts von mir willst. Hier wäre dran, mal innezuhalten, zu sagen, ich habe meine Arbeit getan, ich habe gepflügt, ich habe geeggt, ich habe gesät und jetzt ist Zeit zum Ausruhen. Jesus sagt es in einem schönen Gleichnis. Der Bauer, der geht aufs Feld, bearbeitet es, sät. Und dann geht er wieder heim und was tut er? Essen, trinken, schlafen. Und am anderen Morgen steht er wieder auf und was tut er? Essen, trinken, schlafen. Und am dritten Tag steht er auf und was tut er? Essen, trinken, schlafen. Und dann sagt er auf geheimnisvolle Art und Weise, wächst das Korn auf. Und er tut es viele Tage, bis die Ernte reif ist. Und dann geht er, um zu ernten, weil Zeit zum Ernten ist. Ist in unserem Leben nicht anders. Niemand von uns, keine Frau, also niemand, müssen wir einschränken, auch Frauen, keine Frau wird schwanger und im dritten Monat sagt sie, jetzt muss das Kind her, jetzt wird es aber Zeit. Nein, es ist nicht Zeit. Und jeder weiß, so um die 9 Monate ist Zeit, dann ist Zeit zum Gebären. Bitte nicht vorher, es kommt nicht gut. Dort nehmen wir es an, aber in unseren persönlichen Entwicklungen, in unserer Entwicklung als Gemeinde zu sagen, jetzt ist, welche Zeit ist jetzt dran? Welche Zeit ist jetzt dran in meinem Leben? In meinem Leben als jemand, der im April in Rente gegangen ist, welche Zeit ist jetzt dran? Weitermachen wie vorher, ackern, eggen, säen. Was ist dran? Und ich kämpfe damit, denn ich bin noch lange nicht dort, wo ich hin wollte, eigentlich in meinem Alter, in meiner Lebensphase. Aber ich bleibe dran und ich weigere mich, immer jeden Tag zu ackern und zu eggen und zu säen. Sondern ich will raus und sagen, es ist eine andere Zeit dran. Ich weiß noch nicht mal genau welche, aber ich bin unterwegs. Wir können uns fragen, gehöre ich zu denen, die mehr von demselben machen, einfach stur ihren Weg gehen oder die sagen, jetzt müssen wir mal in uns gehen, was dran sein könnte, Neues wachsen lassen und drüber gehen. Und dann kann es sein, sind Felder um Eirach, wohlgemerkt, dieses kleine gallische Dorf mit der Straußenfarm, sind Felder um Eirach. Und irgendwann, ich weiß nicht, in 4 Wochen, 6 Wochen, sieht das Feld so aus. Der Bauer hat nur gepflügt, geeckt, gesät und dann ist gut. Ein wunderschönes Feld. Da würden wir uns reinlegen. In dieses Feld nicht. Und das ist schade, auch in, vor allen Dingen in dieses Feld sollten wir uns legen. Brach liegen lassen, zur Ruhe kommen. Der Sonntag ist der Ruhetag. Ich habe in den letzten, und das ist verheerend, in den letzten Monaten, das kann ich so sagen, den Sonntag verloren. Wir hatten hier früher so eine Regel, am Sonntag gibt es keine E-Mails, keine Sitzungen, kein gar nichts. Und ich bin die letzten Monate von E-Mails überschüttet worden und war so dumm und habe noch geantwortet. Ich habe den Sonntag, ich habe diese Zeit hier verloren. Verloren. Und das ist fatal. Und das noch als jemand, der in Rente geht. Oder ging, oder auf dem Weg zur Rente ist, wie auch immer. So schöne Blumen, die dann wachsen, wenn wir dem Ganzen Zeit geben. Das Ganze hat mit diesen zwei Gestalten zu tun, aus der griechischen Mythologie, nur um es bildlich zu zeigen. Hier seht ihr Kairos, die verrinnende Zeit, und hier seht ihr Chronos, den Zeitpunkt. Und die Bibel lehrt uns von einer sozusagen fallenden Zeit, vom Zeitraum, vom Chronos. Die Zeit läuft. Meine Zeit, meine Lebensuhr, ihr seht sie hier, die läuft. Unaufhaltsam, die läuft. Und irgendwann ist sie durch, und als Zeit der Ernte. Deshalb hat man hier den sogenannten Sensenmann. Und der Sensenmann ist ja der Tod, der uns holt. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir Angst haben. Nein, eben damit wir ein weises Leben führen, damit wir die Zeiträume in unserem Leben nutzen. Ich hoffe so sehr für mein Leben, ich hoffe so sehr und bete darum, dass es mir gelingt, Dinge loszulassen, bevor man sie mir wegnimmt. Ich hoffe, dass es mir gelingt, zu sagen zu meinem Ex-Kollegen Dan, Dan, meine Zeit ist vorbei zum Predigen, ich höre auf. Es ist gut, bevor man sagt, Thomas, du hast viele Jahre gute Dienste getan, jetzt müssen wir es dir wegnehmen. Und das ist in der fallenden Zeit Momente, Kairos-Momente, nicht verpassen. Was ist in der verrinnenden Zeit, wann, wie, dran? Und ihr seht hier, Kairos heißt der griechische Gott. Stört euch nicht daran, dass griechische Götter sind, die verdeutlichen etwas. Ihr seht hier, Kairos hat an den Füßen kleine Flügel, er hat hinten Flügel und ihr seht hier, er ist hier ganz kahl rasiert und vorne hat er einen großen Haarwuchs, so eine richtig große Locke. Und er hat eine Waage in der Hand. Und das heißt, Kairos ist der, in der verrinnenden Zeit ist Kairos jemand, der gut abwägt, der gut überlegt, der die Waage hält für und wider, wann ist was dran? Wann muss ich mich dafür entscheiden? Ich sehe gerade den Norman und die Juliane. Wann muss der Norman sich entscheiden, die Juliane zu umarmen? Und wann sie wieder loszulassen? Jemand zu umarmen im falschen Moment kann fatal sein. Es gibt Ärger. Und dann noch den falschen Menschen, wird noch schlimmer. Deshalb weg gut abnehmen. Gut abwägend. Wann muss ich umarmen? Und dann ist das Schöne hier, der hat Flügel. Das heißt, der Kairos, der kommt auf leisen Sohlen daher. Der schreit dich nicht an und sagt, Norman, umarm jetzt die Juliane. Dann ist alle Romantik ganz weit weg. Der Kairos kommt auf leisen Flügeln. Das heißt, und das wäre eine erste Anwendung, wir müssen sehr achtsam leben. Wachsam. Und wachsam kann ich nur leben, wenn ich Zeiten der Stille einbaue. Zeiten, in denen ich regenerieren kann. Zeiten des Brachliegens. Zeiten des Nichtstuns. Nicht des Aktivurlaubes, sondern Zeiten des Faulenzens. Meine Frau und ich gehen in 2 Wochen auf die Insel Spiekeroog. Da kann man eigentlich nicht viel tun, außer spazieren laufen und in den Sand liegen. Es gibt keine Autos, es gibt gar nichts. Autofreie Insel, eine super Angelegenheit. Und ihr seht Kairos als letztes noch mit dem Haarwuchs vorne. Und ihr kennt den Satz, man muss die Gelegenheit beim Schopfe packen. Kommt das Sprichwort her. Denn wenn Kairos vorbei ist, hinten ist er ganz nackt, keine Haare, gar nichts. In der Schweiz würde man sagen, Füdli Blut, stimmt es aus? Wo ist der Ors? Füdli Blut. Der ist wahrscheinlich bei den Kindern, würde man sagen. Ich war ja gestern in der Schweiz. Martina, stimmt es? Füdli Blut. Gar nichts hinten. Das heißt, lebt achtsam und verpasst den Zeitpunkt nicht. Wir kommen noch zum Reden und zum Schweigen. Reden hat seine Zeit, Schweigen hat seine Zeit. Dieses eine Gegensatzpaar will ich herausziehen, denn diese Gegensatzpaare, die sagen uns ganz deutlich, man kann die Dinge nicht gleichzeitig tun. Übrigens sind es 28 Tätigkeiten, das sind 2 mal 14 Gegensatzpaare und das ist nicht zufällig in diesem Gedicht, sondern da ist die Zahl 7 drin. 14 kann man durch 7 teilen, 28 durch 7 ist ein Bild der Vollkommenheit. Und der Lehrer will uns sagen, Leute, das ist etwas ganz Wichtiges, Vollkommenes. Das ist eine Ordnung, der könnt ihr euch nicht entziehen. Also bitte, sagt er, gestaltet diese Ordnung gut. Wehrt euch nicht gegen diese Ordnung. Kämpft nicht gegen sie, sondern gestaltet sie. Gebt euch hinein in diese Ordnung, das wollen wir noch kurz tun. Mit Reden hat seine Zeit, Schweigen hat seine Zeit. Finden wir in Sirach, ist ebenfalls ein Weisheitsbuch in der Bibel, zu den Apokryphen zählen. Dort heißt es, ein geduldiger Mensch kann warten, bis der rechte Augenblick gekommen ist, der Kairos. Später freut er sich darüber, bis zum richtigen Zeitpunkt behält er seine Gedanken für sich und alle preisen ihn für seine Klugheit. Heute wird ja alles blitzschnell kommentiert und den schönsten Kommentar, den ich unlängst schon länger gelesen habe auf Facebook, der war ganz schön viel Meinung für so wenig Ahnung. Das geht dermaßen schnell. Im Moment ist Charlie Kirk, dessen Beerdigung heute ist, ja voll. Millionen von Seiten werden täglich rausgehauen. Die einen sagen, was der Mensch sät, wird er ernten. Der war ein Waffener, sagen die, ich habe keine Ahnung, ich lese nicht so viel, selber schuld. Jetzt hat er geerntet, was er gesät hat. Andere verklären ihn als Märtyrer. Ja, wie soll man da als normaler Mensch noch irgendeine Ahnung bekommen? Unfassbar, was da geschrieben wird. Als Corona kam, kamen die Endzeitpropheten und die haben uns alles vorausgesagt, wie jedes Mal, wenn irgendetwas Besonderes kommt. Ich habe einen guten Freund angerufen, einen Prophet, der in dem Bereich unterwegs ist und ich habe gesagt zu ihm, du sag mal, was denkst du, was sagt Gott zu Corona und zu uns? Und dann sagt er, ich glaube, Gott sagt zu uns, haltet endlich mal die Klappe. Haltet einfach mal eine Woche die Klappe. Wie die Freunde Hiobs, als sie erfahren haben, dass Hiob so schweres Schicksal erleiden muss, was haben sie getan? Mit ihm geschwiegen, 7 Tage, kein Wort geredet. Einfach mit ihm da gesessen. 7 Tage. Unglaublich. Und die Weisheit sagt uns, schweigt einmal. Seid einfach mal still. Bewertet nicht immer alles. Shitstorm, sagt man zu dem heute. Lasst nicht gleich einen Shitstorm los und je und was alles und wie schlimm und macht alles nur schlimmer. Und dann noch das Wiederholen, wiederholen, nochmals durchackern, nochmals durchackern, diskutieren bis zum Ende. Es gibt in der Kommunikationswissenschaft so eine Sichtweise, dass man sagt, wenn man zu lange diskutiert, verfestigen sich die Meinungen. Man geht immer mehr auseinander und hat immer verbissener und ist immer mehr überzeugt von seiner eigenen Meinung, dass man am Ende gar nicht mehr zurück kann. Es geht nicht mehr, weil ich schon 100 Mal gesagt habe, so muss es sein. Und jetzt sage ich es zum 110. Mal und dann glaube ich es noch mehr, dass ich recht habe. Und da gibt es kein Aufeinanderzugehen mehr. Der Weise wird sagen, wir haben jetzt genügend geredet, jetzt ist mal Zeit der Ruhe, des Schweigens. Das sagt uns dieser Vers. Reden ja, schweigen ja. Es gibt ja diesen Spruch auch in den Sprüchen, reden ist Silber, schweigen ist Gold. Ist beides wertvoll. Aber scheinbar ist das Schweigen wertvoller. Und das haben wir in unserer Zeit völlig verlernt. Da gibt es den Gipfel im Großen zwischen Trump und Putin. Da wird spekuliert, Wochen vorher wird spekuliert, bis zum geht nicht mehr in allen Nachrichten rauf und runter. Wie wird Putin Trump begrüßen? Endlos, man wird schier wahnsinnig. Der Weisheitslehrer würde sagen, und Gott vielleicht auch, haltet einfach mal die Klappe. 7. Oktober 2023 war dieser schreckliche, brachiale, brutale, bestialische Überfall der Hamas auf Israel. Und wieder poppte alles hoch, die ganzen Endzeitszenarien zum 100. Mal. Ich bin jetzt 45 Jahre Christ. Und ich bei jedem höre ich immer wieder, jetzt kommt Jesus wieder, jetzt kommt das. Und ich denke, seid einfach mal ruhig. Und dann werde ich immer gefragt, was sagst du dazu? Und ich sage, gib mir 4 Wochen Zeit, dass ich etwas dazu sagen kann. Denn ich möchte das praktizieren. Jetzt ist Schweigen dran. Das ist so traurig und so obertraurig. Was wäre, wenn die Welt eine Woche geschwiegen hätte? Was wäre? Das große Schweigen in dieser Welt hätte vielleicht viel mehr ausgerichtet, vielleicht. Und dann sagt Amos, der Prophet, darum schweigt der Einsichtige in dieser Zeit, denn eine böse Zeit ist es. Und dann bietet er die Alternative an, das finde ich so, so schön. Und er sagt, sucht das Gute und nicht das Böse, damit ihr lebt. Darum geht es ja heute. Entlang der Weisheit leben lernen. Und er sagt, darum schweigt der Einsichtige in dieser Zeit, denn es ist eine böse Zeit. Sucht das Gute und nicht das Böse, damit ihr lebt. Wir machen uns gerne auf Spurensuche des Bösen. Der Fehler ist nicht nur falsch, aber es muss in einer Balance sein. Wie heißt die Jahreslosung dieses Jahr? Prüfet alle und das Gute behaltet. Prüfet alles und behaltet das Gute. Prüf alles, was dein Ehemann oder deine Ehefrau tut und dann behalt mal das Gute. Und über das andere darfst du schweigen, denn dein Partner weiß sowieso, wie du darüber denkst. Du hast es ihm schon 100 Mal gesagt. Du hast schon 100 Mal gepflügt und geeckt und gesät und nie gewartet, bis die Frucht aufgeht. Johannes Hartl, den viele kennen, hat mal unlängst diesen wunderschönen Satz gesagt. Er hat gesagt, wir überschätzen, was in einem Jahr möglich ist und unterschätzen, was in 7 Jahren möglich ist. Den Dingen Zeit geben. Und dann gibt es Grenzen, wo man sagt, nein, so nicht. Und dann gibt es sich darauf einlassen, Neues zu wagen. Das sind ganz andere Grundlagen für Entscheidungen, wenn man in diesem Sinn mit dem allem umgeht. Und das Schöne ist, die Jahreslosung nächstes Jahr, die lautet, siehe, ich will ein Neues schaffen. Erkennt ihr es denn nicht? Schon wächst es auf. Hier sagt er, prüft alles, das Gute behaltet und auf dem heraus kann etwas Neues erwachsen, das wir nur sehen und staunen. Rudolf Bohren, ein alter Lehrer, Theologieprofessor, der hat einmal gesagt, man muss sich manchmal auseinandersetzen, damit man sich später wieder zusammensetzen kann. Die schnellen Schritte, Versöhnung, Vergebung, jetzt und sofort, morgen und übermorgen, die halten meistens lange, nicht lange. Als unsere Tochter verunglückt war, wollte ich sofort auf diesen Menschen zugehen, sofort ihm vergeben und er hat den Kontakt verweigert, zum Glück. Und es hat 9 Jahre gedauert oder 8, vielleicht auch 7, bis wir uns getroffen haben. Und die Zeit war reif. Denn in diesen Jahren hat Gott mich geformt, wie Vergebung richtig geht. Wie kann Vergebung gelingen? Und das war dringend nötig, dass er mir das beigebracht hat. Es war dringend nötig. Und dann war die Zeit reif. Und dann war es fast schon ein Fest, sich zu begegnen. Du musst, wenn du achtsam leben willst, sagt Dallas Willard, du musst alle Hektik aus deinem Leben verbannen, radikal. Nimm das Bild mit vom braunen Acker, den braucht's immer und immer wieder. Sonst kann nichts Gescheites wachsen. Und dann kommt der große Ausblick, und das finde ich wunderschön, auch im Predigerbuch, nämlich nach diesen Kapiteln, Versen von Reden, von den Gegensätzen, sagt Prediger, er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch nicht ergründen, herausfinden kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Er sagt, am Ende, Gott wird die Dinge schön machen. Für die, die sich auf diese Zeitenlehre nicht einlassen, schreibt er in Vers 9, ist das Leben nur Mühsal, anstrengend. Für die anderen, die wissen, Gott hat zu seiner Zeit alles schön gemacht. Und aus dieser Hoffnung leben wir. Wir feiern nachher Abendmahl. Das Mahl unter anderem der Vergebung und das Mahl der Hoffnung. Ich werde diesen Wein erst wieder mit euch trinken, wenn Gott alles vollendet hat. Das ist die große Hoffnung. Und mit der können wir jetzt und heute leben. Ich fasse das Ganze kurz zusammen. Der Weisheitslehrer fordert uns auf, die Lehre der Zeiten ernst zu nehmen, dass man Dinge nicht gleichzeitig tun kann. Und er sagt, nehmt das ernst. Und die erste Folge wäre, lebt achtsam. Denkt an Kairos und Kronos. Lebt achtsam. Und dazu müssen wir die Hektik aus unserem Leben verbannen. Das Zweite, das er uns lehrt, ist, was Jesaja sagt, bleibt nahe bei Gott, ganz eng bei Gott. Dass ihr in Absprache mit ihm den Moment erkennt, wann was zu tun ist. Aber nehmt auch die Weisheit selber mit. Und das Dritte, was ich mitgeben will, auch mir mitgeben werde, ist Psalm 1. Wohl dem, glücklich der Mensch, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen oder nicht Rat holt bei Menschen, die Gott nicht kennen, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, noch tritt auf den Weg der Sünder, also der Menschen, die an Gott vorbeileben, sondern, jetzt kommt die Alternative, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn, ich sage es mal umfassend, hat Lust an der Bibel, liest darin und murmelt darüber Tag und Nacht. Und das Ergebnis wird sein, der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der Frucht bringt zu seiner Zeit. Der Frucht bringt zu seiner Zeit. Dessen Leben wird gelingen. Achtsam leben, nahe bei Gott. Das heißt, beten als offen sein für Gott, und mit der Bibel meditieren. Nicht die Bibel benutzen, um die Dinge besser zu wissen, sondern um das Wort Gottes in uns Gestalt werden zu lassen. In solch einer Zeit, in der wir leben, wenn jeder die Sprüche meditieren würde, das wäre heilsam ohne Ende. Denn die sagen ganz viel zu Worten, Inspirierendes und Wunderschönes. Amen.